Hallo, lange angekündigt und nach langer Krankheitsphase beidseitig ist es nun soweit. Die liebe Lilith ist zu Besuch im Podcast. Lilith, hallo.
Ja, guten Morgen.
Genau, wir verbinden heute das Angenehme mit dem Angenehmen und sind zusammen im Wald und nehmen diesen Podcast auf. Lilith ist eine Freundin, Kollegin, ehemalige Kommilitonin und manchmal auch meine Therapeutin. Aber sie darf sich jetzt erstmal selber vorstellen.
Das hast du richtig süß gesagt. Genau, ich bin Lilith, habe mit Sarah zusammen Umweltbildung studiert. Wir sind seit mehreren Jahren tatsächlich jetzt schon zusammen unterwegs in Sachen Umweltbildung und auch in Sachen Ehrenamt zum Thema Biber natürlich. Und genau, ich bin 33 Jahre alt und wohne in der Nähe von Sarah.
Sehr schön. Ich habe mir überlegt, wie genau ich in ein Interview einsteigen möchte in diesem Podcast und dass hier viel um Naturverbindung geht, dass ich dir die Frage stelle. Und die werde ich zukünftig jedem stellen, der hier zu Gast ist. Und zwar, liebe Lilith, zu welchem Lebewesen, Tier, Pflanze oder Pilz fühlst du dich am stärksten verbunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also seit meiner Kindheit sind tatsächlich Delfine Tiere, mit denen ich mich sehr, sehr verbunden fühle, weil sie einfach eine Lebendigkeit ausstrahlen. Ich meine, wenn man sich mit Delfinen näher befasst, dann weiß man, die sind gar nicht so nett, wie sie immer aussehen. Aber trotzdem fühle ich mich mit denen sehr verbunden. Gut, es ist natürlich ein bisschen schade, weil hier gibt es natürlich keine Delfine. Deshalb habe ich gerade noch mal überlegt, also wenn es um einheimische Tiere, Pflanzen geht, fühle ich mich mit dem Eisvogel sehr verbunden. Der drückt für mich tatsächlich so ähnliche Dinge aus wie der Delfin auch, weil er ist sehr, allein schon seine Farben sind sehr lebendig, also das Blau von oben und das rötlich-braune von unten. Ich freue mich einfach so sehr immer, wenn ich Eisvögel sehe, weil sie für mich auch so eine Seltenheit sind, obwohl sie jetzt zum Glück wieder mehr vorkommen bei uns. Das ist natürlich wundervoll und ja, ich finde auch den Ruf sehr schön. Der klingt so ein bisschen klagend, so ein bisschen jammernd, aber ich mag das.
Wir sitzen hier ja direkt am Gewässer. Wer weiß, vielleicht hast du ihn jetzt irgendwie eingeladen, hier einmal vorbeizukommen. Mal
gucken. Das wäre natürlich schön.
Lilith, warum bist du heute hier? Um was geht's heute?
Genau, also wie ich ja schon anfangs erzählt habe, sind Sarah und ich zusammen tätig im Bibermanagement und zwar vom Umweltamt. Und heute soll es eben rund um das Thema Biber gehen. Und ich freue mich schon sehr, dass wir uns jetzt austauschen.
Wie bist du gestartet in das Thema Biber? Wo kam das für dich her? Wie bist du daran gekommen? War das etwas, das du im Studium gelernt hast? Oder ich weiß es ja, aber vielleicht möchte noch jemand anderes wissen.
Ja, also vielleicht fange ich mal ganz weit vorne an. Und zwar, als ich Kind war, wir waren ständig unterwegs mit der Familie, immer draußen. Und mein Vater hat irgendwann mal von Bibern erzählt, das war mir total fremd. Also war wirklich fremd. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, ich glaube, das war irgendwo in der Nähe vom Donautal, haben wir mal einen Ausflug gemacht. Und da hieß es dann, da wusste er irgendwo, dass es da Biber gibt an einem bestimmten Ort. Und dann haben wir da angehalten und haben geguckt, ob wir den Biber sehen. Weil damals war das für mich so eine völlige Rarität. Also das war wirklich so, da war auch, glaube ich, der Biber noch nicht so verbreitet, wie er jetzt ist. Genau, und das war sehr, sehr spannend für mich als Jugendliche oder Kind. Ich glaube, ich war eher so ein Teenager. Und dann ist mir der Biber erst wieder im Studium begegnet. Und da hat man ihn natürlich irgendwie kennengelernt im Rahmen von Projekten. Ne? Wir haben das in einer Veranstaltung mal gemacht, den Biber vorzustellen. So hat es, glaube ich, angefangen. Und dann hat sich das so weitergesponnen, dass wir im weiteren Verlauf des Studiums ein größeres Projekt gemacht haben mit einer Grundschulklasse und auch im Rahmen der, wie soll ich sagen, pädagogisch-didaktischen Herangehensweise auch für Studentinnen. Und dann hat mich die Sarah gefragt, ob ich mit ihr zusammen das Ehrenamt übernehmen möchte. Und dann ist es natürlich sehr intensiv geworden, was den Biber angeht.
Die Sarah freut sich total, dass du ja gesagt hast.
Ja, mich auch. Genau. Und so ist das Thema Biber jetzt eigentlich sehr integriert in unser Leben, was total schön ist, weil man immer mehr und weiter lernt. Wir sind natürlich immer noch keine Expertinnen, würde ich jetzt mal sagen, die sich tagtäglich mit diesem Thema, genau. Und deshalb ist es total spannend, weil man immer mit der Arbeit neue Dinge kennenlernt.
Was fasziniert dich denn am meisten am Biber?
Ich habe richtig krassen Respekt vor dem Biber, weil der Biber, der ist ja die ganze Zeit am Bauen. Also der ist die ganze Zeit am Gestalten. Und das ist ja auch das, was er uns Gutes bringt, weil er eben die Natur gestaltet und sie zu einem Ort des Artenreichtums macht. Und das ist das, was mich so fasziniert, dass dieses eine Tier, natürlich hat er das nicht im Kopf, dass er jetzt Artenreichtum gestaltet, aber irgendwo schafft er eben so ein lebendiges Umfeld und das gefällt mir total.
Ja. Und besonders auch für die Arten, die es sowieso schon sehr schwer haben.
Genau, momentan, ja. Und so übernimmt er irgendwie eine Schlüsselrolle. Ist das ein Blässhuhn?
Ja, ich hätte auch nicht sagen. Küken. Ich meine, da hinten war auch gerade was Kleines, Blaues. Also ich will es ja nicht beschwören.
Oh, hast du einen Eisvogel entdeckt?
Wir schauen mal. Vielleicht kommt er ja etwas näher.
Bis jetzt habe ich ihn noch nicht rufen hören. Aber hast du gerade gesehen, da ist ein Lappentaucher oder ein Eistaucher.
Ich sehe das ja, die rennen da übers Wasser. Gell? Ja. Wahnsinn, was ist hier? Wahnsinn. Das also wir sind gerade, nur für euch, damit ihr auch Bescheid wisst, wir sind gerade in einem sogenannten Biberrevier, ein Weiher, der auch sehr naturbelassen sein darf, weil er dem Land gehört und nicht privat. Und was hier los ist, ich glaube, ihr hört es im Hintergrund, das ist Wahnsinn.
Das ist natürlich auch genau die richtige Zeit, ne?
Ja. Ja.
Die Natur wacht auf, der Frühling naht und da
wunderschön.
Ist viel Kommunikation im Wald.
Kannst du ein bisschen was erzählen zum Biber? Vielleicht beschreiben, wie lebt der, was ist an ihm besonders? Ein bisschen, ein paar Infos.
Ah, genau, also der Biber, der fällt natürlich schon allein durch seinen Körperbau auf, ne? Also er hat Fell, er gehört zu den Säugetieren, ist das größte Nagetier bei uns. Und der Schwanz ist natürlich sehr markant. Das ist ein geschuppter, platter Schwanz. Der wird Biberkelle genannt. Genau, dann hat er natürlich Schwimmhäute, aber nur an den hinteren Beinen, an den hinteren Füßen. Und die Vorderbeine, die benutzt er tatsächlich zum Greifen. Die sehen auch aus wie eine menschliche Hand mit
kleine
Daumen. Und genau, wie so kleine Kinderhände. Und das braucht er auch, weil er greift damit eben die Äste und führt sie zum Mund und dann kann er sie gut festhalten, wenn er nagt. Biber werden ziemlich groß, also wenn man mal einen ausgewachsenen Biber sieht, der hat dann echt so um die 30 Kilogramm wiegt er und das ist sehr beeindruckend. Also weil man würde das gar nicht vermuten, dass in unserer, in Deutschland, es gibt so viele Biber, ich glaube mittlerweile sind es 30, 40.000.
Keine Zahl mehr.
Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Findet man schnell den Überblick.
Genau, also das, da denkt man sich manchmal, so viele Biber gibt's und man sieht ihn nie. Und wenn man ihn dann sieht, dann ist es super beeindruckend. Also eigentlich müsste er viel mehr auffallen mit seiner Größe. Genau, und ja, wie lebt der Biber? Natürlich am und im Wasser. Es ist ein, würde man jetzt sagen, semi-aquatisches Tier. Lebt nicht nur im Wasser, aber eben auch nicht nur an Land. Er braucht das Wasser. Und er lebt an Gewässern verschiedenster Art, an Flüssen, an Weihern, an Seen, an Bächen. Und natürlich, wenn ein Biber in ein neues Revier kommt, dann will er es natürlich so gestalten, wie es für ihn am besten passt. Und da kommen wir zum Thema Habitat. Wenn der Biber merkt, das Wasser ist mir hier zu seicht, also er braucht so ungefähr eine Schwimmtiefe von 60 Zentimetern und wenn die nicht vorhanden ist, dann fängt er an, Dämme zu bauen. Aber das macht er natürlich nicht zum Spaß. Also wenn die Wassertiefe schon vorhanden ist, dann würde er jetzt auch nicht unbedingt einen Damm bauen, weil dann hat er ja quasi schon. Und die Wassertiefe braucht er nicht nur zum Schwimmen, sondern es geht ja auch um seine Höhle, um seinen Bau. Und der Eingang zu seinem Bau muss immer unter Wasser liegen. Das ist beim Biber, wenn das nicht gegeben ist, dann staut er so lange an, bis der Eingang zur Höhle unter Wasser ist. Also es gibt ihm auf jeden Fall Schutz, weil kein Fuchs, kein Angreifer würde jetzt ihm hinterhertauchen und genau, und so hat er eben einen sehr sicheren Eingang zu seiner Höhle. Genau, ich könnte jetzt ewig weiter erzählen. genau, das gehört natürlich alles einfach zum Biber dazu, ne? Wie lebt er und was macht er? Und klar, um seinen Damm zu bauen, sucht er sich natürlich Bäume, Äste, die braucht er natürlich. Genau, und da wird dann ordentlich die Umgebung gestaltet.
Hier hören ja auch gerne mal Eltern zu. Also das ist ja die Zielgruppe hauptsächlich von dem Podcast. Und deshalb zum Thema Familie vielleicht noch. Was ist denn die Familienstruktur vom Biber? Lebt er alleine?
Ja.
In einem Rudel, sag ich jetzt mal. In einer großen Gemeinschaft?
Ja, genau.
Wie leben Biber?
Also Biber sind alles andere als einzelgängerisch. Die leben immer in sozialen Familienverbänden. Wenn sich zwei Biber gefunden haben, die zusammen eine Familie gründen, dann bleiben die auch ein Leben lang zusammen, außer einer davon stirbt. Und dann suchen sie sich einen neuen Partner oder Partnerin, aber grundsätzlich bleiben die zusammen. Und bleiben auch in dem Revier, in dem sie sich gesucht haben, außer sie werden vertrieben. Dann müssen sie sich natürlich ein neues Revier suchen.
Das ist aber schwierig, wenn dann schon eine starke Familie da ist, gell?
Genau.
Also ein Biber irgendjemand vertreiben kann.
Genau, das führt also auch immer wieder zu Revierkämpfen, wenn ein Biber aus einem Revier abwandert und sich quasi eine neue Bleibe sucht, dann kommt es oft zu Revierkämpfen und das führt dann auch meistens dazu, dass ein Biber gewinnt oder verliert und der andere sich in ein anderes Revier weiterziehen muss oder eben an den Wunden dann auch sterben kann, wenn die sich irgendwelche Bisswunden zugefügt haben. Dadurch, dass der Biber eben viel im Wasser ist, sind die Wunden sehr gefährdet, sich zu infizieren, und an diesen Infektionen sterben Biber dann schon auch oft nach Revierkämpfen. Genau, aber zurück zur Familienstruktur. Also wenn sich ein Biberpärchen gefunden hat, bekommt es meistens 2 bis 4 Jungen und die werden gehegt und gepflegt und es ist ein sehr sozialer Familienverband. Diese Jungen bleiben mindestens 2 Jahre bei ihren Eltern. Und wenn in dem ersten Jahr die erste Jungengeneration da ist, dann kommt im zweiten Jahr natürlich die nächste Generation dazu und dann leben die Kinder aus diesem Jahr und die Kinder aus dem letzten Jahr zusammen. Und wenn dann die dritte Generation quasi anrückt im dritten Jahr, dann ziehen die Ältesten aus und werden auf den Weg geschickt, um sich ein eigenes Revier zu finden.
Und so kommt es dann auch zu den Revierkämpfen.
Genau, und dann kommt es eben,
dann unterwegs.
Genau. Wobei man sagen muss, also man kann durchschnittlich sagen, dass ungefähr 4 bis 6 Biber quasi immer in einem Revier leben, also immer die Eltern plus ihre Kinder. Nee, es sind eigentlich nochmal 2 mehr, ne?
Ja.
Genau, also so um die 5 bis 8 Biber.
Je nachdem, wie viele.
Genau, aber das kann man auch nicht immer so genau sagen, weil viele der Jungen überleben die erste Zeit gar nicht. Da gibt es einfach verschiedene Faktoren, die da Einfluss nehmen. Zum Beispiel, wenn im Frühjahr viel Regen fällt und die Bauten geflutet werden oder wenn es Hochwasser gibt, dann sterben viele Kinder, weil die noch nicht aus dem Bau raustauchen können. Die haben noch nicht das Fett.
Ja.
Die verteilen nämlich regelmäßig so eine Art Öl oder Fett in ihrem Fell, damit das Wasser abperlt und eben wasserdicht wird. Das ist sehr, sehr cool. Und die kleinen Biber, die können das noch nicht. Die haben einfach dieses Fett noch nicht und können das auch noch nicht gut verteilen. Und dann sind die eben gefährdet, dass sie ertrinken. Das passiert auch regelmäßig, das ist einfach so, das gehört auch zur Natur dazu, dass es eben eine Auslese gibt, eine natürliche. Genau, der nächste Faktor, da geht es dann um die Muttermilch.
Brauchen diese Enzyme, um das Holz überhaupt zu vertragen?
Ja, genau, und die bekommen sie über die Muttermilch, die Enzyme. Es ist sogar so, dass Biberkinder auch den Kot der Mutter essen.
Genau.
Ja, das klingt für uns natürlich erstmal so eigenartig, aber nee, das ist tatsächlich ein wichtiger Vorgang in der Natur, dass die Biberkinder über den Kot der Mutter die Enzyme, diese Darmbakterien aufnehmen, die sie später zum Verdauen des Holzes einfach brauchen. Genau, so viel mal zur Familienstruktur.
Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Die nächste Frage wäre, Biber gestalten ja ihren Lebensraum und sind wahnsinnig wichtig für die Ökosysteme. Du bist ein bisschen drauf eingegangen vorhin.
Ja, genau. Ich kann es aber auch noch mal ein bisschen genauer
beschreiben.
Die
Rolle des Bibers im Ökosystem.
Der Biber gestaltet ja seine Landschaft so, dass er in seinem Revier eben ein Habitat schafft, was Tieren, die auf Wasser angewiesen sind, einen Lebensraum gestaltet. Und zwar staut er Seen oder Flüsse an und dadurch entstehen sogenannte Auenlandschaften. Also wenn man ihn wirklich machen lässt, dann entstehen meistens Auenlandschaften, je nachdem, welche Umgebung das ist. Und die bieten einfach Wasserflächen und Biotope für zum Beispiel Amphibien. Die haben ja jetzt in Zeiten der Trockenheit, des Klimawandels, wird es immer trockener und die verlieren einfach ihre Lebensgrundlage. Und der Biber, dadurch, dass er eben stehende Gewässer schafft oder halbwegs stehende Gewässer, können sich da Tiere ansiedeln, die eigentlich zunehmend ihren Lebensraum verlieren. Und er bewahrt eben diese Lebensräume und schafft sie auch aktiv. Das sind Amphibien, die dann Laichplätze haben und auch überwintern können. Das sind Fische, das sind Vögel, das sind Insekten. Und natürlich ist das ein großes Netzwerk, ne? Diese Tiere sind ja abhängig voneinander. Das heißt, wenn sich in einem Biberrevier, wo der Biber zum Beispiel schon lang gewirkt hat, sage ich jetzt mal, Totholz entsteht, weil die Bäume zum Beispiel abgestorben sind oder weil der Biber was liegen gelassen hat. Der frisst ja nicht den Stamm von einem Baum, sondern er möchte ja an die Äste und an die Triebe oben ran. Deshalb fällt er den Baum und wenn er dann den Baum liegen lässt, dann fängt er natürlich an zu verrotten. Und das ist die beste Kinderstube für Insektenlarven. Da siedeln sich Käfer an, da siedeln sich, genau. Und das ist dann der Startschuss für die Vögel, weil die lieben natürlich die Larven. Und die sind darauf angewiesen, dass es viele Insektenlarven gibt. Also kommen die Vögel. Das heißt, dadurch allein schon steigert sich die Artenvielfalt. Natürlich stehende Gewässer, Fische siedeln sich an, es siedeln sich auch Vögel an, die eben auf Fische spezialisiert sind, nicht nur Vögel, die jetzt Insekten brauchen, sondern auch die Fische. Dann haben wir die Amphibien, die natürlich das Wasser brauchen.
Und deren Rückgang auch dramatisch.
Genau, Amphibien haben es ganz schwer bei uns, weil die eben so sehr auf das Wasser angewiesen sind und die ganzen Seen austrocknen oder auch Flächen einfach trockengelegt werden, um da irgendwelche Baugrundstücke zu bauen oder so. Also der Mensch, der trägt natürlich einen großen Teil dazu bei, dass diese Tiere es schwer haben bei uns, genau. Und deshalb ist der Biber ein natürlicher Schützer dieser Tiere und dieser Biotope. Genau, jetzt habe ich die Reptilien vergessen. Die profitieren natürlich auch davon, weil diese Biotope, die vom Biber geschaffen werden, das sind natürlich auch irgendwo Schutz- und Rückzugsräume. Und wenn sich irgendwo Frösche ansiedeln und Fische, dann siedeln sich da auch Schlangen an. Zum Beispiel die Ringelnatter, die genau, ist auf diese Tiere dann auch angewiesen. Und so entsteht, und man darf auch auf jeden Fall die Pflanzen nicht vergessen, für die steigert sich natürlich auch die Artenvielfalt, ja, seltene Pflanzen. Genau, das ist der Grund, warum der Biber, ja.
Lilith, du hast gerade erzählt vom Biber und dass er an die Äste, dass er Bäume fällt, um an die Äste ranzukommen. Ich höre mir sehr oft an oder es ist allgemein, gehen viele Menschen davon aus, dass der Biber einfach gerne Holz frisst. Mhm. Und dass er sich das deshalb holt, weil er ja einfach, weil Holz seine Lieblingsspeise ist. Ist das denn so?
Was? Nein. Genau. Also im Sommer zum Beispiel ernährt sich der Biber überhaupt nicht von Bäumen. Da fällt er auch keine Bäume, weil da braucht er sie überhaupt nicht, denn der Biber frisst natürlich am liebsten frische Kräuter. Wenn Maisfelder in der Nähe sind, natürlich geht er auch gerne da rein. Aber der Biber frisst gar nicht nur Holz. Sowieso frisst der Biber überhaupt kein Holz, weil was als Holz bezeichnet wird, ist das, was im Bauminneren ist. Was der Biber aber möchte, ist eigentlich nur die Rinde. Das Holz, was innen drin ist, das könnte er eigentlich auch gar nicht verdauen. Also genau, deshalb, wenn er an Bäume geht, dann nur für die Äste. Und im Sommer, wie gesagt, hält er sich auch gerne auf Wiesen auf oder frisst gerne...
Mag er Schokolade? Da haben uns die Kinder mal gefragt, erinnerst du dich? Mag er Schokolade?
Der Biber mag gar keine Schokolade. Übrigens ist der Biber komplett vegetarisch unterwegs.
Man könnte fast sagen vegan.
Stimmt, eigentlich ist er fast vegan. Gut, Muttermilch ist nicht vegan, ja. Aber natürlich streng genommen ist er vegan, ja. Weil früher oder auch immer noch viele Menschen glauben, dass der Biber Fische fängt. Ja. Das ist völliges Märchen, das ist Quatsch. Der Biber frisst nur pflanzliche Nahrung. Genau. Und zum Thema Fische kann man auch noch eine Geschichte erzählen.
Ja, mach das mal.
Biber und Fische, genau. Denn ganz früher hat die Kirche sich einen sehr gute Lüge zurechtgelegt, um in der Fastenzeit eben Fleisch essen zu können. Die hat nämlich den Biber, der ja ein Säugetier ist, als Fisch deklariert. Und zwar nur, weil der Schwanz eben schuppig aussieht. Mhm. Also weil der Schwanz schuppig aussieht, haben sie gesagt, wir deklarieren den jetzt als Fisch und deshalb dürfen wir den auch wären.
Er lebt im Wasser.
Genau, er lebt im Wasser, das passt auch
schmeckt
zu Fischen.
Gut.
Genau, so. Und da hat man es sich schön zurechtgelegt, dass man eben auch während der Fastenzeit Fleisch essen konnte. Und tatsächlich ist der Biber eines der wenigen Tiere, was wirklich aktiv vom Mensch ausgerottet wurde. Also der letzte Biber wurde, glaube ich, 1800 oder 1700,
circa 150 Jahre,
irgendwas ausgerottet, so, und zwar tatsächlich durch den Fang des letzten Bibers. Also
was wollte man denn haben? Sein Fleisch?
Mm. Ah, gute Frage. Also es ging viel um das Fell des Bibers, weil das ist eins der dichtesten Felle, die es überhaupt gibt. Und man wollte an das Bibergeil. Und das ist eine Substanz, das, es gibt die Drüse. Mit dem Bibergeil markiert der Biber, glaube ich, sein Revier. So war das, ne? Und das hat eben so einen moschusartigen Geruch. Und das hat man dann für verschiedenste Dinge verwendet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber
medizinisch
wahrscheinlich auch für irgendwelche Parfüms oder ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nie Bibergeil gerochen, aber genau, also dafür.
Der eine soll es wohl mögen, dem anderen ist es zuwider.
Genau, und eben die Menschen dachten tatsächlich auch eben damals, dass der Biber ihnen die Fische wegfängt. Das war ja, jetzt schließen wir den Kreis, da kamen wir ja her. Oh, da hinten ist ein Schiff. Rohrsänger vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein kleiner Vogel, der da hinten rumhüpft. Das ist kein Zaunkönig.
Nee.
Das wäre jetzt natürlich süß, ne? Cool. Das liebe ich so. Wenn man draußen ist, dann, also klar, dann wird man zwar auch abgelenkt, aber es ist einfach so schön hier. Man sieht so viele verschiedene Vögel und es ist auch einfach Waldbaden, ne?
Genau. Besser als im Studio irgendwo in einem Podcast-Studio.
Definitiv.
Ich mache das jetzt zu meinem Studio.
Ja, genau. Nochmal kurz zurück zur Ernährung. Also manche Biber, die in der Nähe von Obstbäumen leben, die snacken auch gern mal einen Apfel weg oder so. Aber im Sommer vor allem fressen sie eben Kräuter, also ganz verschiedene Kräuter auf Wiesen und ernähren sich eben von dem, was da eben sprießt und wächst. Und nur im Winter geht er an die Bäume, weil da gibt es eben diese anderen Pflanzen nicht. Und deshalb muss er dann umsteigen. Und klar ist es dann stressig. Und auch im Winter sieht man ja so richtig, dass er eben an Bäume geht, weil da sieht man dann die Fraßspuren. Aber er möchte eigentlich an die Äste oben ran. Und was der Biber tatsächlich auch Cooles macht, er legt sich einen Vorrat an. Also im Herbst fängt er an und sammelt sich Dinge zusammen, die er über den Winter hinweg essen kann. Und der hat ein richtig cooles Prinzip, und zwar baut er sich ein sogenanntes Nahrungsfloß. Da trägt er einfach Essbares zusammen. Das können Maisstängel sein, das können Äste sein, die er im Winter überfressen kann. Und genau, die positioniert er so, dass er gut rankommt in der Nähe des Baus und kommt so über den Winter. Genau. Und natürlich frisst er auch Rinde. Oft sieht man eben solche Äste, die abgeschält irgendwo rumliegen. Da hat er dann eben die Rinde abgenagt. Also das mag er auf jeden Fall auch.
Du hast ja vorhin schon erzählt, dass wir ehrenamtlich im Biber-Management dabei sind. Warum braucht es denn sowas wie ein Biber-Management? Du hast jetzt so viele tolle Sachen erzählt vom Biber, was der alles macht und tut und wie positiv er sich auswirkt, und trotzdem braucht er Unterstützung. Warum ist das so?
Ja, genau, also der Biber war ja ausgerottet und seit ein paar Jahrzehnten, also ich weiß nicht ganz genau, wann es dann wirklich so richtig, wie soll ich sagen, explodiert ist, aber tatsächlich hat sich der Biber wieder so weit ausgebreitet, dass wirklich viele Reviere wieder besetzt sind. Also genau, und Mit Bibern in unserer Kulturlandschaft entstehen natürlich auch Konflikte. Also zum Beispiel, wenn ein Biber irgendwo einen Bach anstaut und da ist nebendran ein Acker, wo Mais angebaut werden soll oder was auch immer. Oder es gibt Stellen, an denen dann Gefahr tatsächlich im Verzug ist, weil der Biber sich in die Böschung oder sowas eingräbt. Da entstehen dann natürlich Konflikte zwischen Mensch und Tier. Und um das betreuen zu können, als Unterstützung da zu sein, wurde eben das Biber-Management ins Leben gerufen. Und da gibt es verschiedene Instanzen. Das Blässhuhn möchte auch gerne mitreden oder die Blässralle. Also es braucht eben Menschen, die als Vermittlungsinstanz da sind, um eben zwischen dem Biber und dem Mensch irgendwie zu vermitteln. Das klingt jetzt komisch, aber tatsächlich ist es ja immer die beste Lösung, Kompromisse zu finden. Oder es ist oft der Fall, dass man Kompromisse finden muss, weil, also keine Frage, in manchen Fällen ist es unumgänglich, dass man den Biber, also da gibt es verschiedene Methoden, man kann ihn vergrämen, das heißt, man vertreibt ihn aus seinem Revier. Aber es gibt auch Fälle, wo keine Gefahr im Verzug ist oder wo eben eine Kompromisslösung möglich ist. Und da finde ich persönlich, wäre es auch immer gut, die Kompromisslösung anzustreben, weil wir Menschen so sehr in unsere Umwelt eingreifen und diese so sehr beeinflussen, dass wir auf jeden Fall auch zukünftig schauen müssen, dass wir es hinkriegen, die Natur zu integrieren und nicht über die Natur zu herrschen oder die Natur, wie soll ich sagen, es ist unsere Verantwortung, die Natur zu respektieren und zu schauen, dass wir Teil von ihr sind und nicht Herrscher von ihr.
Ja. Nicht immer, wenn es ein Problem gibt, dann die vermeintlich einfache Lösung, die aber so einen Rattenschwanz auch hinter sich ziehen kann.
Ja.
Und meistens dann halt doch nicht die ultimative Lösung ist.
Ja, genau. Und es kann auch nicht sein, dass immer die Tiere weichen müssen für unsere Bedürfnisse und unsere Interessen, sondern wir sind genauso Teil von der Natur wie die Tiere auch und die Pflanzen und die Pilze. Und genau.
Du hattest gerade gesagt, man könnte ihn vergrämen. Darf man das denn?
Also tatsächlich ist der Biber streng geschützt im Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz. Das heißt, man darf eigentlich fast nichts tun ohne eine Genehmigung. Man darf ihm nicht nachstellen, man darf keine Dämme einreißen, man darf keine Bauten zerstören. Also wenn man das tut und das jemand mitbekommt, dann kann man mit hohen Geldstrafen rechnen, was auch berechtigt ist, weil der Biber einfach geschützt werden muss, weil er eben so eine Leistung in die Umwelt bringt und so einen großen Wert hat. Und deshalb darf man eben gar nichts, außer man hat eine Genehmigung. Und wenn an einer Stelle, wo der Biber wirklich Menschen gefährdet oder Dinge zum Einsturz oder Einbruch bringen kann, dann gibt es eben eine Lösung, die heißt Vergrämung. Das heißt, man reißt zum Beispiel den Damm immer wieder ein und ärgert den Biber sozusagen mit dem Ziel, dass der Biber irgendwann die Schnauze voll hat und dann quasi abwandert. Es gibt noch andere Lösungsansätze. Zum Beispiel können Rohre in die Dämme eingesetzt werden, die dafür sorgen, dass der Wasserpegel gehalten wird. Also dass es zu keiner Überschwemmung sozusagen kommt. Wobei man auch sagen muss, der Biber würde jetzt nie bis ins Unendliche ein Gewässer anstauen. Also der ist ja nicht blöd. Der hat ja eigentlich gar keine Lust, jeden Tag neu zu arbeiten an seinem Bau. Beziehungsweise er tut es zwar, aber wenn es vermieden werden kann für ihn, wenn das Gewässer eine bestimmte Höhe hat, die er braucht, dann bessert er Dämme nur aus, wenn das Wasser quasi zu schnell abfließt. Aber er würde jetzt nicht bis ins Endliche bauen. Und dann gibt es auch noch andere Lösungsansätze, wenn es Probleme in einem Revier gibt. Zum Beispiel, wenn es alte Baumbestände gibt, die geschützt werden sollen, dann kann man Drahthosen um diese Bäume machen, damit der Biber einfach nicht mehr den Baum entweder gar nicht erst angeht oder nicht weiter verletzen kann. Genau, und so gibt es einfach verschiedene Methoden, wie man einen Kompromiss finden kann, sodass der Biber in seinem Revier bleiben kann, aber trotzdem auch Bäume oder Interessen des Menschen geschützt sind. Genau. Und nur im äußersten Fall wird wirklich eine Vergrämung angestrebt. In Einzelfällen wird der Biber auch letal entnommen. Das bedeutet, dass er dann abgeschossen wird. Wobei ich aus meiner Sicht es immer sinnvoll finde, erstmal eine Kompromisslösung zu finden, weil was passiert, wenn man in einem Revier den Biber rausschießt? Na klar, das Revier wird frei und der nächste kommt nach. Das heißt, man müsste in diesen Problemrevieren ständig Biber rausschießen. Und das kann nicht die Lösung auch sein. Nicht die Lösung sein. Genau. Also da ist einfach anzustreben, dass man schaut, welche Kompromisslösungen gibt
es. Und dafür gibt es gut ausgebildete Biberberater, die rausgehen, sich die Situation anschauen.
Genau.
Und dann zusammen mit den Beteiligten einfach die beste Lösung finden. Deshalb ist es immer gut, wenn man nicht irgendwie alleine loszieht, weil es ganz oft schon der Fall war, dass es dann einfach auch schlimmer wurde. Gell?
Genau. Ja. Ja. Und leider, also nochmal kurz zurück zu diesem Schutzstatus des Bibers. Es wird natürlich sehr oft gegen dieses Gesetz verstoßen. Das erleben wir auch immer wieder. Was natürlich sehr schade ist, weil einzelne Personen quasi immer die Selbstjustiz sind und einfach sich über die Gesetze des Landes hinwegsetzen. Und ich glaube, es liegt ganz viel Wert darin, dass man sich verbindet, dass man sich austauscht. Klar, dafür ist auch Verständnis notwendig, aber genau das kann die Lösung sein, dass man sich austauscht, dass man auch bereit ist, sich über Dinge zu informieren, die einen bis jetzt vielleicht noch nicht wirklich interessiert haben oder ja, aber es geht wirklich um diese Kommunikation, die stattfinden muss. Und dass nicht jeder das Gefühl hat, er ist einzelkämpferisch, sondern wir als Menschen sind wirklich fähig, da zusammenzuarbeiten. Ja.
So, aber jetzt zu einem schönen Thema. und zwar waren wir beide ja schon einige Male mit Kindern unterwegs zum Thema Biber. Warum ist es denn überhaupt wichtig, Kinder über Biber zu informieren und aufzuklären?
Also, da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die da, finde ich, wichtig sind. Einerseits kommen die Kinder einfach auch mal raus in die Natur. Das ist natürlich in der heutigen Zeit schon mal ein guter Faktor. Und dann ist der Biber natürlich ein super, super Sympathieträger. Ne? Der ist knuffig, der ist weich, der ist süß und das spricht Kinder natürlich an und deshalb ist er einfach auch ein guter Botschafter, um Kinder der Natur nahe zu bringen oder die Natur den Kindern nahe zu bringen, so rum. Genau, also erstens mal das. zweitens lernen die Kinder natürlich sehr, sehr viel, nicht nur über den Biber, sondern auch darüber, wie unsere Umwelt überhaupt funktioniert oder wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, dass der Biber eben viele Arten in seinem Habitat beherbergt und da kann man vom Biber auch Brücken schlagen zu anderen Tieren, anderen Pflanzen und dann natürlich steht das Thema Erlebnis in einem riesigen Fokus, weil man kann rausgehen, man kann Aktivitäten machen, die Kinder sind in Bewegung. Man kann sie auf verschiedenste Weise animieren, auf spielerische Arten und Weisen, sich mit dem Thema Umwelt und Natur zu befassen. Und genau, da bietet der Biber einfach eine super Grundlage für. Ja.
Und es ist auch ein ganz außergewöhnliches Thema, was normalerweise ja gar nicht genau so wirklich im Unterricht.
Ja, genau, das macht es natürlich spannend. Das ist jetzt nichts, was man jeden Tag sieht, sondern das ist wirklich was Besonderes. Und dadurch, dass der Biber sich natürlich auch rar macht, ist es natürlich nochmal oberspannend, weil das ist quasi wie eine kleine Schatzsuche oder Spurensuche eigentlich eher. Wenn man nämlich in einem Revier unterwegs ist, sieht man den Biber eigentlich sehr, sehr selten. Also das Tier an sich bekommt man eigentlich nicht zu Gesicht, aber seine Spuren sind natürlich überall zu sehen. Und die zu entdecken macht super Spaß. Genau, das ist natürlich ein großer Faktor, der Spaßfaktor. Ja.
Und genau. Wie reagieren die Kinder auf das Thema mit Neugier und oder Ekel, oder haben sie vorher vielleicht schon aus den Medien oder irgendwie Negatives erfahren und sind da abgeneigt dagegen?
Wie
kommt dir das?
Nee, also der Biber, also es gibt da eben den Biber-Rucksack, das ist ein vom Land erstelltes Bildungsmaterial oder Bildungskonzept eigentlich fast. Da ist zum Beispiel auch ein Biberfell drin, und wenn die Kinder das Fell spüren, also da geht es auch ganz viel um die Sinne, um die Sinneswahrnehmungen, also fühlen, schmecken, riechen, und die Kinder sind eigentlich immer durchweg begeistert. Also die Neugierde ist riesig. Ekel habe ich jetzt noch nicht wirklich erfahren. Weiß nicht, kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Ja, es ist immer, wenn man halt das Thema Bibergeil mal anspricht, dann ist immer gleich, ja, was ist das?
Ja,
ich kann mich erinnern, in einer Schulklasse.
Stimmt.
Aber im Grunde habe ich auch...
Also es ist...
Ich wege die Neugier eher...
Genau.
Viele Fragezeichen am Anfang in den Gesichtern, wenn man dann startet.
Ja, voll.
Und die sich dann lüften und die dann in Begeisterung übergehen.
Ja, voll. Ja, es gibt natürlich mannigfaltige Methoden, also die man halt mit den Kindern auch machen kann. Und das ist natürlich super, ja.
Welche Methoden oder Aktivitäten kann man denn machen? Gerade für Eltern, die jetzt vielleicht nicht in der... wo das Thema Biber in der Schule vielleicht jetzt noch nicht angesprochen oder wo es nicht auf dem Plan steht, das zu tun. Und ein Elternteil möchte seinem Kind trotzdem den Biber gerne nahe bringen. Was empfiehlst du da? Was kann man da machen?
Naja, auf jeden Fall rausgehen in die Natur, in ein Revier. Ich meine, in Deutschland sind überall Reviere. Wahrscheinlich, wenn ihr mal schaut, an verschiedene Gewässer gehen in eure Umgebung und einfach mal schauen, ihr entdeckt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Biberrevier, und dann auf jeden Fall mit den Kindern dahin gehen, sich vorher informieren, vielleicht nochmal über die Grundlagen, wie sieht ein Biber aus, wie lebt der, und dann das in der Natur natürlich nochmal anschauen. Es gibt richtig coole kleine spielerische Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn man sich mal einen Baum angeschaut hat, der vom Biber angenagt ist, da sieht man oft sehr schön diese sanduhrförmigen Einkerbungen, die der Biber eben hinterlässt. Und was wir da zum Beispiel mit unseren Kindern machen, das macht ihnen auch super viel Spaß, ist, wir nehmen einfach eine fette Karotte und sagen den Kindern so, und jetzt spiel mal Biber und nag mal die Karotte so an, dass es aussieht wie ein Baum, der vom Biber angenagt ist.
Also, und die dann noch steht.
Genau, und die dann noch steht. Wie dünn bekommt ihr die Schnittstelle oder wie dünn bekommt ihr die Sanduhr hin, damit die Karotte noch nicht auseinanderbricht? Und solche kleinen Dinge, die kann man halt super auch im Familienbereich machen.
Gibt es da Bücher oder Materialien, die du auch empfehlen kannst?
Ich habe jetzt ein gutes Buch gelesen. Also das ist jetzt nichts für Kinder, aber das heißt Gestatten Biber von einem Fotografenpärchen. Da erfährt man wirklich alles über Biber, und es ist sehr schön emotional geschrieben. Das ist cool. Ansonsten gibt es von dem Gerhard Schwab Bücher. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen.
Ich habe es auch vergessen.
Genau, aber wenn ihr Gerhard...
Ich verlinke die Bücher auf jeden Fall nochmal in den Shownotes.
Der ist, glaube ich, in Bayern tätig, soweit ich weiß. Also, weil Bayern hat auch eine sehr, sehr hohe Biberdichte, und da ist das Management nochmal ein bisschen krasser als bei uns hier in Baden-Württemberg. Ansonsten...
Ich könnte noch ein paar für Kinder... Bibergeschichten, die ganz gut sind, die könnte ich auch verlinken.
Ja, das ist auch.
Und ansonsten
cool.
Einfach rausgehen. Man braucht gar nicht das mitnehmen.
Das stimmt. Ihr braucht gar nicht viel Material, einfach rausgehen und entdecken und einfach auch mal gar nicht so viel planen, gar nicht so viel vorbereiten, einfach mal auch treiben lassen und einfach mal schauen, was euch so erwartet. Und
die Spurensuche ist sowieso.
Genau, die Spurensuche ist
am schönsten.
Genau. Vielleicht noch was zum Thema Merkmale im Biberrevier, also was man da denn überhaupt so entdecken kann. Weil ich spreche von Spuren, ihr wisst gar nicht, was ich damit meine. Also was natürlich immer am schnellsten auffällt, sind eben die Nagespuren an den Bäumen, weil oft... Wenn die Rinde weg ist, kommt darunter eben das helle Holz raus. Deshalb sieht es auch oft so kontrastreich aus. Das entdeckt man ziemlich schnell. Und dann natürlich nicht nur an den Bäumen, Baumstämmen, sondern auch abgenagte, dünnere Bäume, die mal abgenagt wurden. Da sieht man dann immer schön die Spitzen oben, wenn der Biber das abgenagt hat. Und genau, dann findet man oft natürlich da, wo man Fraßspuren an den Bäumen sieht, sieht man oft die Biberspäne, die dann teilweise noch auf dem Boden liegen. Dann ein markantes Erkennungsmerkmal im Biberrevier ist natürlich der Damm. Den sieht man auch relativ oft und den erkennt man daran, da muss man ein bisschen genauer hinschauen, dass der Biber eben viele Äste, wo er die Rinde abgenagt hat, eben auch zum Dammbau verwendet. Er recycelt quasi seine Futtergrundlage, benutzt es zum Dammbau und da muss man ein bisschen schauen. Wenn die abgeschält sind, kann man davon ausgehen, dass es ein Biberdamm ist und der Biber, der packt auch Schlamm an den Damm ran, also unter Wasser und über Wasser, um ihn natürlich immer dichter zu bekommen. Und er möchte ja, dass das Wasser nicht durchfließt, dann packt er Schlamm dazwischen und da oben drauf. Genau, und dann gibt es noch ein weiteres Erkennungszeichen im Biberrevier, nämlich die Biberrutschen. Er benutzt nämlich immer die gleichen Wege. Wenn er zum Beispiel auf eine Wiese geht, um dort zu fressen jeden Tag, dann benutzt er immer denselben Weg und dadurch bilden sich am Gewässerrand eben die sogenannten Biberrutschen. Das sieht man auch manchmal, vor allem wenn viel Vegetation ist, dass das wie so eine richtige Röhre aussieht.
So eine Schlammrutsche,
so eine richtige Schlammrutsche, die er quasi jeden Tag benutzt und deshalb wird die eben immer markanter. Und wenn es nass war und wirklich am Ufer auch Schlamm ist, dann sieht man manchmal auch die Fußspuren vom Biber. Mhm. Genau, wenn da die Bedingungen stimmen, sieht man die auch.
Genau. Wie viele Fingerchen hat er vorne dran?
Vorne hat er 5, genau, und hinten hat er, glaube ich, 4. Mhm. Genau. Mit den Schwimmhäuten dazwischen. Das sieht man dann natürlich auch recht gut. Vielleicht noch was zu seinem Bau. Hier, man denkt ja immer, ja, der Biber, der baut dann riesige Burgen und die sehen dann aus wie solche Kuppeln in der Landschaft, so kleine Hügel. Tatsächlich sieht man die bei uns eher nicht. Das macht er in Kanada, Alaska, wo die Reviere wirklich über Jahrzehnte lang hinweg bewohnt werden. Hier in Deutschland sieht man die Bauten tatsächlich eher selten, weil er sich oft in die Uferböschung einfach eingräbt. Also der Biber hat jetzt nicht im Kopf, ich muss jetzt eine riesige Burg bauen. Das ist auch viel zu aufwendig. Und wenn die Bedingungen stimmen, wenn er wirklich gute Uferböschungen hat, wo er sich leicht eingraben kann, dann macht er sich gar nicht die Mühe, groß was aufzutürmen, sondern dann gräbt er sich einfach eine Höhle, die geht die geht richtig schön weit rein und ist auch recht groß, also bis zu, ich glaube, 1 Meter hoch oder 1,5. Und deshalb sieht man seine Bauten eigentlich gar nicht. Der Eingang liegt ja unter Wasser und wenn der in der Böschung eingegraben ist, ist die Burg eigentlich nur sehr schwer auszumachen. Das können dann nur geübte Blicke, die sich seit Jahren damit befassen.
Genau. Und manchmal trotzdem nicht.
Und er hat immer meistens nicht nur einen Bau in seinem Revier oder eine Erdhöhle, sondern manchmal weicht er auch aus oder hat auch noch Fluchthöhlen, die er nutzt, wenn er zum Beispiel weit weg von seinem Bau ist und es kommt eine Gefahr, dann schlüpft er einfach in eine Fluchthöhle, die er sich vorher angelegt hat und versteckt sich da. Genau. Manchmal ziehen Biberfamilien auch innerhalb des Reviers um. Oh, da hinten ist ein Zaunkönig. Jetzt ist er doch da.
Okay. Genau. Man merkt schon, dass sich jetzt so innerhalb einer Stunde ein bisschen die Geräusche verändert haben. Gell?
Ja, ich glaube auch wirklich, die Tiere gewöhnen sich daran, dass man da ist. Das ist echt faszinierend. Genau.
Das waren jetzt super viele, super spannende Sachen. Vor allem mit der Spurensuche hast du mich sowieso immer. Gibt es denn noch etwas, was du den Zuhörerinnen gerne sagen möchtest?
Mhm.
Was sollen sie machen jetzt, nachdem sie hier zugehört haben?
Also, es lohnt sich wirklich, sich näher mit dem Biber zu befassen, weil er wirklich ein sehr außergewöhnliches Tier ist, was, finde ich, schon einen Sonderstatus irgendwo auch hat. Ja, also ich möchte ihn jetzt nicht drüber stellen über andere Lebensformen, aber er ist einfach so spannend und so vielfältig und wirklich ein richtig guter Motivator auch, um Kinder die Natur auf eine spielerische und spannende Art und Weise näher zu bringen. Und deshalb, ich bin Riesenfan vom Biber und werde auch regelmäßig zum Kind. Aber das finde ich auch toll, weil das gehört auch zum Erwachsensein dazu, dass man auch Kind sein darf. Und nicht nur, man kann sich auch auf sehr seriöse und wissenschaftliche Art mit dem Tier auseinandersetzen. Vor allem, was eben diese Wertigkeit für unsere Umwelt angeht. Also gerade diese Wichtigkeit, diese Sonderstellung, die der Biber einfach hat durch seine Lebensweise und was er uns einfach so viel Wichtiges und Gutes bringt, auch zukünftig. Genau, das ist einfach super spannend. Es gibt sehr viele Informationen, die man sich holen kann.
Wo können Interessierte mehr über Biber erfahren und sich diese Informationen holen? Mhm. Beziehungsweise, die noch spannendere Frage, wie kommt man denn an so eine Biberberaterin, die einen gut informieren kann, ran?
Gute Frage. Also wenn ihr auf der Internetseite oder also den Kontakt zum Umweltamt sucht, bei den Landratsämtern gibt es das Umweltamt und da sind jetzt mittlerweile, denke ich, schon überall auch Biberbeauftragte unterwegs und da einfach mal anrufen oder auf die Website gehen. Was natürlich auch immer gute Anlaufstellen sind, sind Naturschutzzentren. Also wenn in euer Umkreis irgendwo Naturschutzzentren sind, da erfährt man dann auch immer was über den Biber. Genau, das wären jetzt mal so die Anlaufstellen, die ich euch empfehlen würde. Oder natürlich auch die so Vereine wie NABU oder BUND, die haben auch viel Infos über Biber und ja.
Da könnte man auch anfragen, wenn man es als Elternteil zum Beispiel an die Schulen rantragen möchte als Idee, wenn man hier zugehört hat und man sagt, das würde ich mir wünschen, auch mal für die ganze Klasse, kann man sich auch dorthin wenden.
Ja, genau. Und auch um an Bildungsmaterial zu kommen. Also wenn ihr in der Familie was machen möchtet zum Thema Biber, dann meldet euch doch einfach mal beim NABU oder beim BUND, dann bekommt ihr da auch bestimmt kostenlose Materialien. Genau.
Und jetzt die allerwichtigste Frage. Hättest du Lust, noch einmal wiederzukommen?
Na klar! Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass du da warst.
Und sehr gerne.
Ja, wenn sich jetzt jemand denkt, Mensch, die Lilith, das ist so eine sympathische Umweltbildnerin und Biberberaterin. Und ich würde mehr von Lilith lernen. Kann man denn irgendwie auf dich zukommen? Machst du aktuell etwas? Oder welche Pläne hast du für die Zukunft?
Genau, also Sarah und ich sind gerade dabei, auch Angebote für Schulen zu machen. Das hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass wir gerne mehr in dem Bereich machen wollen, auch selbstständig. Und genau, einerseits natürlich über unser Ehrenamt sind wir zu erreichen und dann, genau.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wo das mit uns beiden hinführt.
Ich auch.
Liebe Lilith, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir.
Und falls du dir denkst, da gibt es jemanden, den dieses Gespräch vielleicht auch interessieren könnte und der auch mehr über den Biber erfahren möchte, dann schick den Link zu dieser Podcast-Folge gerne weiter, empfehle uns, sprich darüber und ganz, ganz wichtig, sprich auch über den Biber, damit noch mehr Menschen ihn ins Herz schließen können.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und weil es noch so schön war, hier ein paar Naturmomente für dich aus dem Biberrevier.